ARD.
Hallo zusammen, ich bin Caro Weiß. Da fielen heute deutliche Worte im Hamburger Rathaus. Diskutiert wurde über die Tat in Wandsbek vor knapp 2 Wochen, als eine 18-Jährige mit in den Tod gerissen wurde. Gleich 4 Fraktionen wollten darüber sprechen, aber mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Wie die Debatte dann verlief, da haken wir nach. Ja, und wer heute auf Busse der VHH angewiesen war, der musste damit rechnen, dass sie gar nicht oder nur sporadisch fahren. Und Verständnis unter den Pendlern hörte man da nur noch teilweise.
Ich hab Verständnis. Also jeder hat ja das Recht zu streiken.
Verständnis habe ich generell keinen dafür. Immer mehr Löhne, immer mehr Streiken und wo soll das alles hinführen?
Natürlich kann man es verstehen, aber es ist schon halt stark eingeschränkt und viele kommen halt wirklich einfach nicht weg.
Ja, heute die Busse, morgen könnten dann Flüge ausfallen, denn die Lufthansa will dann streiken, dazu auch gleich mehr. Und wir sprechen über die Bornplatz-Synagoge im Grindelviertel. Im September 1906 wurde die einst eingeweiht und im Nationalsozialismus dann zerstört. Künftig soll eine neue Synagoge errichtet werden. Der Entwurf der Pläne war gestern Abend Thema im Bezirksamt Eimsbüttel. Wir haben Mittwoch, den 11. Februar. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Schon vorm Start der Bürgerschaft war klar, da steht heute im Hamburger Rathaus eine hitzige Debatte an. Denn gleich 4 Fraktionen hatten ein und dasselbe Thema für die Aktuelle Stunde angemeldet. Die tödliche Bahnsteigattacke am U-Bahnhof Wandsbek. Das ist ja jetzt knapp 2 Wochen her, als ein 25-Jähriger aus dem Südsudan eine 18-Jährige mit in den Tod gerissen hatte. Jenny Witt ist für uns im Rathaus dabei. Jenny, der Tod der 18-Jährigen Fatime, auch Asal genannt, bewegt immer noch viele. Es war sicherlich auch eine emotionale Debatte heute, oder?
Ja, sehr. Also man spürte viel Betroffenheit. Viele Abgeordnete sprachen von Erschütterung. Aber die Spannung zwischen den Fraktionen, die zeigte sich sofort. Und das, obwohl die Präsidentin der Bürgerschaft, Carola Veit, zu Beginn Folgendes gesagt hatte.
Es ist die berechtigte Anforderung an uns als Politik, das emotionale Entsetzen zu übersetzen in Erkenntnis und zu klären, was besser gemacht werden kann.
Ja, aber am Ende wurde nicht ganz so viel geklärt, denn es brach mehrmals Streit zwischen den Fraktionen aus. Also schon in den Minuten, nachdem AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann den Auftakt in der Aktuellen Stunde machte, mit dem Argument, dass Angriffe wie der auf Fatime das Ergebnis einer verfehlten Migrationspolitik seien.
Der dramatische Vorfall von Wandsbek steht in einer gewissen Tradition. München, Aschaffenburg, Solingen, Mannheim, Breitscheidplatz. All das sind Dokumente des Staatsversagens.
Und dafür legt er die Verantwortung an die Türen der CDU und der SPD, weil sie vor Jahren die Grenzen geöffnet hätten. Und heute, sagte er, wollten sie vom eigenen Versagen ablenken oder sie würden tot spielen. Das habe nämlich der erste Bürgermeister 4 Tage lang getan, nachdem die junge Iranerin in Wandsbek getötet wurde. Also eine harte Debatte von Anfang an.
Und wie haben jetzt die anderen Fraktionen auf diese AfD-Argumente reagiert?
Ja, mit viel Ärger. Dirk Kienschaft, der Fraktionsvorsitzende der SPD, der beschuldigte die AfD, diesen tragischen Fall zu instrumentalisieren. Aber dann richtete er sich auch direkt an die CDU, ebenfalls mit scharfer Kritik. Nämlich, dass die Partei bei diesem Thema immer weiter nach rechts drifte, dass sie Migrations- und Kriminalpolitik vermische. Da kam dann sofort ein ärgerlicher Zwischenruf von Dennis Thiering, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden. Das ist ihr größtes Problem, rief er. Und es sei ein niederträchtiger Angriff auf seine Partei, vor allem, weil die SPD eine Mitschuld daran habe, dass der Täter überhaupt im Land war.
Der Täter kam 2024 über ein humanitäres Resettlement-Programm nach Deutschland, ohne Asylverfahren, direkt mit Aufenthaltsstatus. Ein Programm, das SPD, Grüne und FDP noch ausgeweitet haben. Ein Programm, das wir als CDU schon damals beenden wollten.
Ja, und Dennis Thiering wiederholte auch seine Forderung nach mehr Sicherheit in Bahnhöfen, mehr Wachpersonal, mehr Barrieren und so weiter.
Ja, Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr, das bewegt ja auch viele Menschen. Soll denn jetzt noch mehr getan werden, um Zwischenfälle, soweit es geht, da irgendwie zu verhindern?
Ja, und der Grünen-Abgeordnete Michael Gwotz, der sagte, das werde auch schon getan. Der öffentliche Nahverkehr, der werde jetzt schon sicherer.
Denken wir an die Diskussion rund um den Hauptbahnhof, die Einführung der Quattro-Streifen, die Alkoholverbotszone, das Waffenverbot im öffentlichen Nahverkehr, der Ausbau des Sicherheitspersonals bei S-Bahn und Hochbahn. Noch dieses Jahr, vor der Tat, ist entschieden worden, die Hochbahnwache nochmal um 60 weitere Stellen zu verstärken. Die werden kommen.
Ja, und diese Angaben, die hatte Andi Grote auch schon teils aufgeführt und ergänzt. Der ÖPNV sei jetzt schon sicherer geworden und das würde auch so weitergehen.
Videotechnik ausgebaut worden, wird demnächst intelligente Videotechnik, Notrufsysteme sind ausgebaut worden und. Und diese Maßnahmen zeigen auch Wirkung. Sie zeigen Wirkung. Die Gewalttaten im ÖPNV sind im letzten Jahr um 12,4% zurückgegangen.
Ja, und wenn es darum geht, potenzielle Täter schon früher zu identifizieren, da werde Hamburg noch mehr tun, sagte Andi Grote beim LKA, gäbe es das Kompetenzzentrum für Risikobewertung und die Sicherheitsbehörden und andere Einrichtungen, die würden Hand in Hand arbeiten, um Gefahren zu erkennen, aber man würde natürlich prüfen, ob da noch mehr getan werden könnte.
Also Jenny, insgesamt hört sich das echt nach einer harten Debatte an, wie wir es schon vermutet hatten im Vorhinein. Was ist denn jetzt am Ende dabei rausgekommen?
Ja, wenig Konkretes. Es war ein harter Schlagabtausch, ohne dass jetzt neue Maßnahmen beschlossen wurden. Dazu ist die Aktuelle Stunde eigentlich auch nicht da. Aber einige Abgeordnete sagten dann, dass sie der harsche Ton auch ziemlich traurig gestimmt hätte, dass man vielleicht das junge Opfer Fatemé und ihre Familie ein wenig aus dem Blick verloren hätte.
Lieben Dank, Jenny, für deine Eindrücke aus der Bürgerschaft.
Gerne.
Einst war sie eine der größten Synagogen in Deutschland, die Bornplatz-Synagoge im Grindelviertel. Im Nationalsozialismus wurde sie dann zerstört. Heute ist der Platz, wo sie einst stand, ein Gedenkort. Und seit ein paar Jahren steht fest, es soll wieder eine neue Synagoge aufgebaut werden. Der Entwurf steht und der dazugehörige Bebauungsplan, der war gestern Abend Thema im Bezirksamt Eimsbüttel. Da haben Politiker, Anwohner und Vertreter der jüdischen Gemeinde darüber diskutiert. Jörn Streller-Pohl war mit dabei. Wie war denn überhaupt die Stimmung?
Also die meisten Anwohnerinnen und Anwohner sind doch ziemlich in Sorge. Die kennen Großbaustellen aus dem Grindelviertel und die haben tatsächlich Sorge, was mit der nächsten Großbaustelle passiert. Vor allen Dingen, weil dort der Hochbunker am Grindelhof für den Wiederaufbau abgerissen werden muss.
Das wird mit Sicherheit laut, denn dieser Bunker, der da abgerissen werden soll, hat 6 Meter dicke Mauern.
Freuen Sie sich dann aber auch ein bisschen darauf, dass die Synagoge neu aufgebaut wird?
Also ich freue mich darauf, wenn die ganzen großen Baumaßnahmen beendet sein werden.
Also wenig Freude auch über den Wiederaufbau der Synagoge. Das kam häufiger raus, obwohl es auch Applaus gab, als Leute gesagt haben, dass sie sich freuen, dass die Synagoge wieder aufgebaut wird. Dann gab es übrigens auch noch Fragen zum Allendeplatz. Direkt vor dem Unicampus beim Abaton-Kino kennt man, ob der noch überhaupt für Veranstaltungen genutzt werden kann. Und dann gab es tatsächlich einen Studenten älteren Semesters, der war der Meinung, ein Gotteshaus hat neben einer Uni, also als Ort der Aufklärung, dort habe ein Gotteshaus eh nichts verloren. Also teilweise schon auch eine merkwürdige Stimmung, die da gestern Abend war.
Und was sagen jetzt die Politiker und auch die jüdische Gemeinde zu den Plänen?
Ich habe nach der Veranstaltung gesprochen, zum Beispiel mit Alexander Radziewski von der jüdischen Gemeinde. Und der hat ein ziemlich bitteres Fazit der Veranstaltung gezogen.
Also viele Argumente sagen eigentlich aus, sage mir, du möchtest keine Synagoge hier bei dir in der Nachbarschaft, ohne zu sagen, du möchtest keine Synagoge.
Ganz anders sieht das übrigens der Bezirkspolitiker Lutz Schmidt von den Grünen. Er hatte die Versammlung geleitet und meint, bei anderen Fragestunden zu großen Planungsvorhaben sei die Stimmung eigentlich viel gereizter.
Alle waren sachlich dabei und natürlich haben einige Angst davor, was da geschieht in Bezug, wie gesagt, hauptsächlich auf Lärm und Bauten und Baustellenverkehr. Insgesamt nehme ich ein sehr positives Votum mit.
Klar ist auf jeden Fall mir nochmal geworden, dieser Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge, der wird das Grindelviertel wirklich verändern.
Das klingt danach. Wie geht's denn jetzt konkret weiter? Gibt's da einen Zeitplan, wann der Bunker abgerissen wird und wann die Synagoge überhaupt steht?
Da wollte sich gestern Abend niemand von der Bezirkspolitik und vom Bezirksamt festlegen, weil da gibt es wirklich noch viele, viele einzelne Planungsschritte, viele Anhörungen, auch die Öffentlichkeit wird nochmal angehört. Das dürfte noch einige Jahre dauern, bis überhaupt mit dem Abriss des Hochbunkers begonnen wird. Und da sagt die jüdische Gemeinde übrigens, das Ding muss weg, das ist ein Nazibau, der hat neben einer Synagoge nichts zu suchen.
Alles klar, Jörn, wir bleiben da natürlich dran an dem Thema. Wer regelmäßig mit dem Bus unterwegs ist, hat es heute in Hamburg und auch in der Metropolregion nicht gerade leicht, denn viele VHH-Linien fallen heute einfach aus. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen. Annalena Ehle, welche Bereiche trifft es denn da vor allem?
Ja, betroffen sind heute vor allem der Hamburger Westen und Norden und auch Linien in den Landkreisen Pinneberg und Segeberg. Ja, und du hast es eben schon gesagt, einige Linien fallen auch wirklich komplett aus. Zum Beispiel 1, 22, 184, 378, 593 und. Ja, um da wirklich nur mal ein paar zu nennen, eine komplette Übersicht, die gibt's natürlich in der NDR Hamburg App. Die Busfahrerinnen und Busfahrer sind noch bis morgen früh um 3 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Im Arbeits Arbeitskampf. Bei der VHH geht es um Arbeitszeitreduzierung und Zulagen. Und warum das so wichtig wäre, hat uns heute der Busfahrer Sven Ostermann mal erklärt.
Der Job ist auch sehr stressig. Man merkt es auch am Verkehr, der wird immer dichter. Wir haben immer mehr Baustellen und die Fahrgäste sind auch nicht immer alle die nettesten halt. Und wir müssen da auch echt uns ja, vieles anhören und da brauchen wir einfach Verbesserungen. Also auch von den Arbeitszeiten her.
Ja, Verdi fordert für die VHH-Beschäftigten unter anderem eine 35-Stunden-Woche und Urlaubsgeld in Höhe eines halben Monatslohns.
Im neuen Jahr ist ja nicht nur der Warnstreik der VHH spürbar, denn auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder, die fordern mehr Geld. Da läuft seit dem Mittag in Potsdam die dritte und entscheidende Runde und Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel von der SPD, der ist mittendrin.
Ja genau, Andreas Dressel, der ist nämlich Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Mhm. Und er hat die Forderungen der Gewerkschaften zurückgewiesen. Die verlangen insgesamt 7% mehr Geld im Monat, mindestens aber 300 Euro zusätzlich. Das hatte Dressel als astronomische Forderung bezeichnet. Und heute Morgen hatte er bei NDR Info nochmal gesagt:
Was ich jetzt erwarte, ist auch, dass die Arbeitnehmerseite, die Gewerkschaften, auch von ihren Maximalforderungen Abstand nimmt. 7% mit diesem Mindestbetrag, mit auch vielen Nebenforderungen auf 12 Monate gerechnet, das ist in der Zeit für die Länder nicht leistbar. Wir müssen schon ein bisschen uns gegenseitig entgegenkommen, damit wir zu einer Lösung kommen. Ich möchte eine Lösung jetzt in diesen 3 Tagen. Und insofern, wir sind gesprächsbereit, aber die andere Seite muss sich auch bewegen.
Ja, mal sehen, wie die Verhandlungen laufen. Im besten Fall gibt es dann bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst bald keine Warnstreiks mehr.
Wir bleiben da natürlich dran und morgen, da steht ja auch schon wieder was an, da müssen Kunden der Lufthansa mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Dann wollen Piloten und Flugbegleiter die Arbeit niederlegen. Wie wirkt sich der Streik denn auf Hamburg aus?
Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Also am Hamburger Flughafen hat Lufthansa für morgen eigentlich 12 Ankünfte und Abflüge von und nach Frankfurt geplant. Mhm. Außerdem jeweils 10 Ankünfte und Abflüge von und nach München. Und diese Verbindungen könnten eben von dem Streik betroffen sein. Passagiere sollen wohl von Lufthansa auch automatisch benachrichtigt werden, wenn ihr Flug betroffen sein sollte. Aufgerufen zum Streik haben die Gewerkschaftenvereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft UFO für die Flugbegleiter. Und ja, die Piloten streiken laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten. Und die Gewerkschaft UFO will mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen.
Also viele Streiks zu verschiedenen Themen. Da geht es aber vor allem immer um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Vielen Dank, Annalena.
Ja, vielen Dank dir.
Ich mache jetzt Feierabend und gucke, glaube ich, nachher mal bei Olympia rein. Da steht die Königsdisziplin im olympischen Snowboard an. Halfpipe der Männer. Bestimmt spektakulär. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.